Zu diesem Ereignis schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Karfreitag, ein stiller Feiertag, besinnlich und ruhig, dunkel und traurig, ein Mensch stirbt. Ja, mehr noch, Gott stirbt. Und dennoch, gerade dieser Tag, dieses Ereignis, dieser Tod Jesu am Kreuz, gibt uns Luft zum Atmen. Denn dieser Tod am Kreuz hat Folgen. Dieser Tod Jesu am Kreuz hat Folgen, die uns heute, die uns morgen und die uns in alle Ewigkeit leben lassen. Liebe Gemeinde, was da bei Paulus so theologisch daherkommt, wenn er schreibt, dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Das ist letztlich die tollste Sache der Welt. Ein Mensch wird neu. Neues Leben beginnt. Drei Gedanken dazu, warum das so gut, warum das so toll ist. Das erste, wir werden frei. Wir werden frei. Ich will zunächst mal ein vielleicht etwas sehr banales Beispiel bemühen. Wir haben bei uns, und ich denke bei den meisten wird es so sein, drei Mülltonnen draußen vor der Tür stehen. Eine für Papier, eine für Biomüll und eine für Restmüll. Und dann sammeln wir irgendwo noch in den gelben Säcken den Verpackungsmüll und im Keller steht ein Behälter für das Altglas und ein Behälter für PET-Flaschen, die man zurückgeben kann und ein Behälter für Batterien und Druckerpatronen und Sondermüll und irgendwo in der Ecke sammelt sich dann auch noch der Sperrmüll, den man ab und zu mal wegbringt. Wie viel Mühe geben wir Menschen uns, um das alles geordnet zu entsorgen? Je nach Prägung mal mehr oder mal weniger Mühe. Wir tun das für die Umwelt, sagen wir. Aber was ist mit unserem Seelenmüll? Was ist mit unserem Seelenmüll? Wohin mit dem ganzen Lebensmüll, der sich da so ansammelt in unserem Leben, mit den schmutzigen Gedanken und den verfaulten Fantasien? Wohin mit den hasserfüllten Wünschen und den vermeintlich gerechten Rachegedanken? Wohin mit den verbeulten Seelen und dem angefressenen Herzen? Wohin mit dem Beziehungsschrott in unserem Leben und dem ganzen Mist vergeblicher Mühen? Wohin mit dem Angstabfall und den Sorgenbergen? Wohin mit den Schuldgefühlen und den Versagenslisten? Wohin mit den abgestandenen Vorwürfen und den lange schon eiternden Verletzungen? Wohin mit den verlogenen Phrasen und billigen Tröstungen? die noch unentsorgt in unseren Seelen ein ungeordnetes Gerümpel bilden. Wohin damit? Wie viele Menschen rennen von Berater zu Berater, von Therapeut zu Therapeut und versuchen ein schlaues Rezept nach dem anderen, graben das Unterste nach oben in ihrem Leben, wühlen den Dreck immer wieder auf, aber werden ihn nicht los. Und manche frommen Leute rennen dann eben von einem Seelsorger zum nächsten Gebetsangebot, nur mancher lebt eben wie so ein Messi. Er sammelt alles, alles. Nichts wird abgegeben. Die Wohnung, die Lebenswohnung wird voll und immer voller, eine stinkende Behausung ohne Lebensraum, und irgendwann geht man zwischen diesem Seelenmüll ein. Manchmal schmeißt es vielleicht auch überall hin, seine ganze seelische, geistliche Umweltverschmutzung, die er da betreibt. Andere stolpern ständig über seinen Mist, den er verteilt hat in seinem Lebensumfeld. Und die gute Botschaft von Karfreitag heißt: Wir können das alles loswerden. Wir können das alles abgeben. Wir können das alles für immer entsorgen. Wir können wirklich frei werden davon. Bei Jesus am Kreuz dürfen wir alles, was unser Herz und unsere Seele schmerzt, unsere Schuld und unser Versagen, unser beschädigtes und verletztes und verfaultes und dreckiges Lebensgut, wir dürfen es abgeben und wir dürfen es loswerden. Wir können uns trennen von all dem, was uns bindet, von dem, was uns festhält und was uns unterdrückt. Wir können loswerden, was unser Leben einschnürt, immer weiter einengt, was uns die Luft zum Atmen nimmt. Wir können frei werden, wirklich frei. Für die Mülltonnen vor dem Haus, da zahlen wir dafür, dass der Müll abgeholt wird. Wir zahlen einen Preis. Welchen Preis hat das Kreuz Jesu? Welche Kosten entstehen uns? Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt. Wir bekommen ein Geschenk. Wir bekommen ein Geschenk. Im Blick auf die Versöhnung zieht sich das durch diesen ganzen Text, das, was Paulus hier schreibt, dass Gott etwas getan hat. Gott hat Tatbestände geschaffen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott. So wird der Anfang des Verses 18 in der Neues Leben Bibel übersetzt. Dieses neue Leben kommt von Gott. Gott hat etwas getan. Und deshalb ist der Tod Jesu kein Verhandlungsangebot. Der Tod Jesu ist der Beginn der neuen Welt. Der Tod Jesu ist der Beginn neuer Lebensbedingungen. Jesu Christi Tod ist nicht der Beginn von Abschreckung und Kriegstüchtigkeit, er ist nicht der Beginn von Entspannungspolitik, sondern Christi Tod ist der Beginn des Friedens. Da fängt der Frieden an. Gott hat gnädig gehandelt, ein für alle Mal. Dieses Handeln Gottes im Kreuz von Golgatha, das gilt für immer und ewig. Dieses Geschenk hat Ewigkeitsbedeutung. Gott hat durch Jesus gehandelt, und wenn man diesen Satz einmal durchdenkt, dann wird deutlich, dieses Handeln Gottes liegt außerhalb von uns Menschen. Gott rührt nicht irgendwie unser Herz und unser Gemüt an. Gott streicht auch nicht nur eine persönliche Schuldenliste eines jeden durch und lässt uns dann unter denselben Bedingungen anfangen. Das ist nicht einfach nur, dass Gott sozusagen den Reset-Knopf drückt und es fängt nochmal dasselbe wieder von vorne an. Gott drückt auch nicht einfach mal ein Auge zu, sondern Gott ändert die Lebensbedingungen. Gott schafft ein neues Leben. Es fängt etwas ganz anderes, etwas ganz Neues an. Und deshalb ist hier vom neuen Leben die Rede. Das Kreuz ist in der Christenheit zum Zeichen dafür geworden, für das alles. Das Kreuz, das ist der Tatort. Das Hinrichtungszeichen wird zum Lebenszeichen. Das Kreuz steht für dieses Geschenk Gottes, die Befreiung. Es steht für diese Versöhnung, die Gott uns schenkt. Und das ist da, egal, ob wir das persönlich annehmen oder nicht. Es gilt zunächst einmal. Gott macht uns frei und er schenkt uns das. Und wir dürfen dankbar sein dafür. Wir dürfen das loben, wir dürfen fröhlich sein. Das kann der Grundton unseres Lebens sein, allen Widrigkeiten und allen Unwägbarkeiten zum Trotz, auch durch alle Traurigkeit und durch alle Betroffenheit von Karfreitag hindurch. Ein Grundton der Freude und Dankbarkeit. Und deshalb ein dritter Gedanke. Die wichtigste Botschaft. Die wichtigste Botschaft. Wir haben es gehört, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. Was beschäftigt uns nicht alles in unserem Alltag? Im Sport zum Beispiel. Italien hat wieder mal die Qualifikation zur Fußball-WM nicht geschafft, das dritte Mal hintereinander. In der Forschung und Wissenschaft, nach 50 Jahren fliegen erstmals wieder Menschen zum Mond. Jetzt sind sie wirklich auf der Richtung zum Mond unterwegs. Und der Wal in der Ostsee, lebt er noch oder ist er schon gestorben? Was beschäftigt das nicht die Menschen? Dabei sterben doch jeden Tag irgendwo auf dieser Welt Wale, aber es kümmert keinen. Aber dieser eine Wal. Das sind doch Botschaften, die die Welt wissen muss. Alles das gehört zum Leben dazu, so wie eben dann auch das neue Haus, die schrägen Klamotten, das tolle Auto, das wir haben. Vielleicht gibt es sogar mal so ein Highlight wie einen Lottogewinn, wenn man denn Lotto spielt. Dann heißt es da immer auch, Gewinnchance 1 zu 140 Millionen, Glücksspiel kann süchtig machen. Das ist doch mal eine Botschaft. Das ist doch mal eine Botschaft. Aber ist das das Wichtigste? Wie gut, dass bei Gott die Chance nicht 1 zu 140 Millionen ist. Wie gut, dass Gott uns befreit und nicht in Zwänge bringt. Und wir müssen uns klar machen, was das Hauptthema unseres Lebens ist. Wir sitzen vorm Bildschirm und Jesus sitzt mitten unter den Menschen. Wir reden über alles Mögliche, und reden über alle möglichen und unmöglichen Menschen. Und Jesus liebt alle möglichen und auch alle unmöglichen Menschen. Und er spricht mit ihnen, redet nicht über sie. Wir hängen am Handy und Jesus hängt am Kreuz. Wir stecken uns die Stöpsel in die Ohren für die Musik unseres Lebens. Und Jesus lässt sich die Nägel durch die Hände treiben, damit wir leben können. Ich denke so an einen jungen Menschen. Und vielleicht hat der eine oder andere das selbst ja auch mal so erlebt. Man ist frisch verliebt, die ganze Welt. Alles denken, alles fühlen, alles wollen, alles dreht sich nur um den anderen, um sie oder ihn, in den man sich verliebt hat. Diese Beziehung ist wichtiger als alles. Da scheint die Sonne, selbst wenn es draußen regnet. Und da bleibt auch der Computer aus, wenn man Händchen halten, spazieren gehen kann. Wirkliche Liebesbeziehungen können im Leben eines Menschen alles auf den Kopf stellen. Sie haben Priorität. Sie sind wichtiger und besser als alles andere. Jesus liebt uns. Das ist die Botschaft, um die es an Karfreitag geht. Und wir, die wir das glauben, wir müssen uns schon immer wieder fragen, ist das dann nur frommes Gerede, dass wir das glauben, oder ist das wirklich gelebte Liebe, auch von unserer Seite her? Dieses Geschenk Gottes, von dem vorhin die Rede war, das muss auch angenommen werden. Deutlich wird das in dieser Aufforderung, von der Paulus hier schreibt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch darauf ein. Lasst das in euer Leben hinein. Dieser Christus am Kreuz, der will zum Christus in dir und zum Christus in mir werden. Lass dich versöhnen mit Gott. Und dann kommt dazu, dass dieser Jesus sagt zu den Menschen, die sich darauf eingelassen haben, nun geht hin. Ich sende euch, wie mich mein Vater gesandt hat. Und das ist auch nicht immer die angenehmste Reise, auf die Jesus uns da schickt. Er sagt an anderer Stelle, siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist nicht angenehm. Aber es ist die wichtigste Botschaft, die es in dieser Welt gibt. Gott macht frei und Gott hat ein Geschenk für uns. Jesus schenkt uns neues Leben und diese Botschaft muss unter die Leute. Das sollen alle wissen. Wir glauben es, sagen wir zumindest. Diese Botschaft braucht aber dann eben Botschafter. Diese Herausforderung mutet Gott uns zu. Jesus macht uns durch sein Sterben frei. Wir haben Luft zum Atmen. Und dann viertens, wer es glaubt, sagt es weiter. Wer es glaubt, sagt es weiter. Karfreitag schickt uns auf den Weg. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. So übersetzt das ein anderer Übersetzer. Wer es glaubt, sagt es weiter. Nun sagt mancher Christ, naja, dafür haben wir ja die Pastoren, Prediger oder vielleicht auch Evangelisten, das ist deren Job, das weiterzugeben. Wir sammeln dann auch noch Geld und bezahlen die. Man sagt, das ist deren Berufung, ihre Gabe. Da halten wir uns doch mal so ein paar besonders Berufene und dann wird das schon irgendwie werden. Aber das steht so nicht da. Paulus schreibt das anders. Wir sind Botschafter, nicht die da. Gott gebraucht uns alle, nicht die anderen. Gott will durch uns sprechen, nicht durch die anderen. Das war Gottes Idee, so hat Gott sich das gedacht. Und was diese Absicht Gottes damit war, das kann man sich an einem kleinen Rechenspiel gut vorstellen. Ich habe das schon mal irgendwo anders erzählt. Stellen wir uns einen solchen besonders berufenen Menschen vor, einen tollen Evangelisten, der diese Botschaft weitersagt und jedes Jahr bekehren sich 1.000 Leute bei ihm. Tolle Zahl. Bei 8 Milliarden Menschen kann man überlegen, wie lange der braucht, bis alle Menschen Christen sind. 8 Millionen Jahre. Wenn wir jetzt 1.000 solcher Evangelisten hätten, dann braucht es immerhin noch 8.000 Jahre. Das dauert ganz schön lange, mal abgesehen davon, dass die gestorben sind und andere Menschen auch. Also, aber wir merken, unendlich lange Zeit. Das Gegenmodell ist, ein Christ führt in einem Jahr einen anderen Menschen zum Glauben. Im nächsten Jahr sind es schon 2, von denen jeder einen anderen zum Glauben führt. Jeder Christ führt in einem Jahr einen anderen Menschen zum Glauben. Bei 8 Milliarden Menschen kann man überlegen, wie lange das braucht, bis alle Menschen Christen sind. Und es ist überraschend, nach 33 Jahren sind 8.589.934, ich habe die Milliarden vergessen, 8.589.934.592 Menschen Christen. Also das kann Uli Welker kann nochmal nachrechnen, ob das stimmt, der Mathelehrer. Wenn keiner gestorben ist. Wir merken, das ist ein theoretisches Beispiel, das ist völlig völlig daneben, es passt nur sehr bedingt. Aber es macht deutlich diese Dimension und was Gott sich eigentlich gedacht hat. Sicherlich bringt längst nicht jeder Christ jedes Jahr einen anderen zum Glauben. Aber das war Gottes Idee, dass er uns, jeden Einzelnen, gebrauchen will, dass diese Botschaft zu den Menschen kommt, dass sich das multipliziert. Jemand hat auch mal gesagt, Hirten bringen keine neuen Schafe hervor, sondern Schafe bringen neue Schafe hervor. Vielleicht hilft uns das auf die Sprünge. Wir sind gemeint, jeder Einzelne von uns. Wer es glaubt, sagt es weiter. Natürlich kann nicht jeder alles. Das erwartet Gott auch nicht und nicht jeder kann irgendwie so ein Billy Graham oder so jemand sein, der vor Zehntausenden von Menschen sprechen kann. Aber jeder kann ein Botschafter der Versöhnung sein, da wo er lebt. Jüngerinnen und Jünger Jesu gehen den Weg der Versöhnung und sind damit Botschafter in dieser Welt. Sie gehen diesen Weg der Versöhnung mitten in einer Welt der Kriege, mitten in einer Welt der Machtkämpfe, mitten in einer Welt der Unterdrückung. Und es wird dann auch kein anderer Weg sein als der Weg Jesu selbst, nämlich ein Weg ans Kreuz, ein Weg durchs Leid, aber der Weg der Liebe, der Weg der Versöhnung, der Weg des Friedens wird es sein. Ein Weg, der uns letztlich Luft zum Atmen gibt. Wir dürfen uns senden lassen als seine Boten. Jeder kann beten, jeder kann Liebe üben, jeder auf seine Weise, jeder in seinem Lebensumfeld. Mehr erwartet Gott auch nicht, aber jeder kann seinen Weg finden, wie er diese Botschaft Gottes weitergibt. Kommt, atmet auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen. Amen.
Jesus Christus, du hast jetzt die lauten und die leisen Gebete gehört. Voller Dankbarkeit, dass du für uns gestorben bist am Kreuz von Golgatha. Wir können uns daran heute erinnern, wir können uns das bildlich vor Augen führen, was dort passiert ist, aber es ist so eine einmalige Situation. Genauso einmalig ist die Gelegenheit, die wir haben, hier auf der Erde einfach dich zu preisen, dich zu loben und deine gute Botschaft weiterzugeben. Wir danken dir, dass du uns in diesem Leben begleitest, dass du uns über das Leben hinaus begleiten möchtest in deiner Ewigkeit. Und lassen wir uns ermutigen, dass wir Menschen mit auf diesen Weg nehmen, dass wir ins Gespräch gehen mit Menschen, dass wir mit viel Bedacht auch Menschen einfach uns anschauen. Wie können wir sie ansprechen? Wie können wir ihnen von dir erzählen? Wie können wir auf sie zugehen mit deiner guten Botschaft, Herr Jesus? Lass diesen Tag heute einfach ein Neustart werden in dieses neue Leben, auch für uns, die wir uns dafür entschieden haben. Lass uns einfach von dir erzählen, wenn wir rausgehen in diese Welt. Amen.